Deutschlandfunk Doku-Serien.
Es ist der 26. August 1921. Der Politiker Matthias Erzberger ist auf einer Wanderung im Schwarzwald. Begleitet wird er von seinem Parteifreund Karl Dietz, der extra aus Berlin angereist ist. Ihre Partei, die Zentrumspartei, ist vom Katholizismus geprägt und Mitte rechts angesiedelt. Am ehesten vergleichbar mit der heutigen CDU. Bis vor wenigen Monaten war Matthias Erzberger noch Finanzminister der jungen Weimarer Republik. Dann hatten die Drohungen und die Hetze gegen ihn immer mehr zugenommen und er war zurückgetreten. Im November 1918 hatte er als Teil der deutschen Delegation das Waffenstillstandsabkommen der Alliierten unterzeichnet. Das Abkommen, das die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg besiegelte. Auch die Annahme des Versailler Friedensvertrages hatte er unterstützt. Seitdem gilt Erzberger in nationalistischen Kreisen als Volksverräter, Novemberverbrecher. Es gab bereits einen Mordanschlag auf ihn. Aber trotzdem will er zurück in die Berliner Politik. Mit seinem Freund Karl Dietz bespricht er das weitere Vorgehen. Sie befinden sich auf einem Waldweg am Berg Kniebis, als sie gegen 11 Uhr vormittags von zwei jungen Männern überholt werden. Ohne Vorwarnung eröffnen die Männer das Feuer auf die Politiker, zielen mit ihren Pistolen auf Oberkörper und Kopf. Dann rennen die Angreifer davon. Karl Dietz überlebt das Attentat schwer verletzt. Matthias Erzberger stirbt noch am Tatort. Hastig zerrissene Dokumente in der Unterkunft der Täter führen die Ermittler nach München. Schnell kann die Polizei zwei Namen feststellen: Heinrich Tillesen und Heinrich Schulz. Beide Mitte 20, bürgerliches Elternhaus, Offiziere im Ersten Weltkrieg, stramm nationalistische Gesinnung. Während es die jungen Männer schaffen, mit falschen Pässen ins Ausland zu fliehen, sind die Ermittler im Mordfall Erzberger bald einer viel größeren Sache auf der Spur. Sie stoßen auf eine Verbindung zwischen den mutmaßlichen Tätern und einem rechten Netzwerk, einer Freiwilligenarmee, die schon zwei Jahre zuvor beim sogenannten Kapp-Putsch versucht hatte, die Republik zu stürzen. Nach dem Scheitern des Putsches waren sämtliche Mitglieder der Miliz in den Untergrund gegangen. Auch die beiden mutmaßlichen Mörder von Matthias Erzberger gehören der Gruppierung an. Der Name der Miliz? Organisation Konsul. Ihr Ziel? Die Abschaffung der Demokratie. Notfalls mit Waffengewalt. Rechtsextreme vor Gericht. Prozessbeobachtungen aus Saal 165c. Von mir, Marie Schwesinger. Folge 3. Einen Anschlag plant man doch nicht alleine. Im Mai 2021 stehe ich an der Konrad-Adenauer-Straße in der Frankfurter Innenstadt. Es ist frühlingshaft, aber so richtig will die Wärme noch nicht kommen. Links der morgendliche Straßenverkehr, rechts der grau-grüne Gebäudewürfel, der mir inzwischen schon sehr vertraut vorkommt. Heute ist Prozessauftakt. Der allererste, den ich live miterleben werde. Und wieder ist es ein historisches Verfahren. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik steht ein Bundeswehrsoldat vor Gericht, dem die Vorbereitung eines Terroranschlags vorgeworfen wird. Aus rechtsextremen Motiven. Es ist kurz vor 10 Uhr. Die Platzkarte habe ich schon in der Hand. Gerade will ich reingehen, da sehe ich eine Traube von Menschen auf mich zukommen. Kameras, Mikrofone, Handys, die in die Höhe gehalten werden.
Was sagen Sie denn den Rechtsterrorismus vorwürfen?
Also, das werden wir dann vor Gericht sehen.
In der Mitte der Gruppe läuft ein Mann in Holzfällerhemd und Weste, eine Ledertasche über der Schulter. Kurz denke ich, er läuft vor den Kameras weg, doch als ich genauer hinschaue, sehe ich, dass er sich entspannt mit den umstehenden JournalistInnen unterhält. Mehr noch, er scheint die Aufmerksamkeit zu genießen. Er lächelt in die Fernsehkameras, beugt sich zu dem Mikrofon, beantwortet eifrig die gestellten Fragen, wechselt ins Englische, als er bemerkt, dass zwei der JournalistInnen für die BBC und die New York Times berichten. Die Menschenmenge kommt näher, bleibt wenige Meter von mir entfernt stehen. Ein Fotograf schießt ein Foto. Und plötzlich bin ich Teil der Menschenmenge, die den Angeklagten umringt. Werde Teil des Bildes, das am nächsten Tag veröffentlicht wird. Der Oberkörper des Soldaten Franco A. im Profil. Hinter ihm der weiße Himmel. Der Mund leicht offen. der Arm erhoben, umringt von Menschen mit Kameras und Mikrofonen. Die perfekte Selbstinszenierung. Wie das Bild eines Feldherrn vor der Schlacht, eines tapferen Kämpfers gegen die böse Übermacht des Staates. Dann löst sich die Gruppe auf. Der Mann läuft weiter, die BerichterstatterInnen hinterher. Kurz überlege ich mitzulaufen, bin aber viel zu perplex, um zu reagieren. Wie kann es sein, dass ein Beschuldigter in einem Terrorverfahren nicht in Untersuchungshaft sitzt und stattdessen als freier Mann vor der Presse posieren darf? 2 Wochen zuvor hatte ich die Pressemitteilung des Oberlandesgerichts auf Twitter gelesen. Beginn der Hauptverhandlung gegen den Oberleutnant Franco A. Es dauert, bis ich mich an den Fall erinnere, der 2017 in allen Medien war.
Die deutschen Behörden ermitteln gegen einen Bundeswehroffizier, der sich als Flüchtling ausgegeben hat und einen Anschlag geplant haben soll.
Der aus Offenbach stammende Mann ist als Soldat in Ilkirch in Frankreich stationiert, gibt sich Ende 2015 in Gießen als syrischer Flüchtling aus.
Das, was wir mutmaßen, ist, dass hier ein rechtsextremistisches Netzwerk dahinter steckt, was gezielt versucht, islamistische Anschläge Geflüchteten in die Schuhe zu schieben.
Ein Bundeswehrsoldat mit rechtsextremen Anschlagsplänen? Ein mögliches rechtes Netzwerk in der Bundeswehr und eine Verteidigungsministerin, die erklärt:
Die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem und sie hat offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen und da müssen wir konsequent dran gehen.
Innerhalb weniger Tage werfe ich meine komplette Jahresplanung über den Haufen. Diesmal möchte ich es anders machen als beim Prozess gegen Stefan E. und Markus H. Dieses Mal möchte ich von Anfang an dabei sein. Möchte vom ersten bis zum letzten Prozesstag verfolgen, wie der Rechtsstaat mit einem rechtsextremen Angeklagten umgeht. Möchte überprüfen, ob wieder so viele Fragen offen bleiben. Ich besorge mir eine Mitschreibegenehmigung. 422 Seiten Mitschriften werden über die nächsten 14 Monate entstehen. Auf 200 dieser Seiten kommt der Angeklagte zu Wort. Das überrascht mich, denn häufig schweigen Angeklagte, vor allem die aus dem rechtsextremen Milieu. So habe ich es ja auch im Lübcke Ahmed I-Prozess kennengelernt. Aber nicht Franco A. Wort für Wort schreiben meine Kolleginnen und ich nicht nur die Fragen des Richters und die Aussagen der ZeugInnen auf, sondern auch jede Aussage von Franco A. Von Gewaltverharmlosungen über Verschwörungstheorien bis hin zu offener Volksverhetzung. Diese Mitschriften sollen die Grundlage für einen Theatertext bilden, den wir ein halbes Jahr später auf die Bühne bringen möchten. Aber schon im Gerichtssaal stelle ich mir die Frage, wie ich ein Theaterstück über einen Angeklagten schreiben kann, der den Gerichtssaal selbst als seine Bühne begreift, als Bühne für seine rassistischen Thesen. Thesen, denen ich durch meine Arbeit auf keinen Fall noch mehr Aufmerksamkeit geben will, die ich aber auch nicht unter den Tisch fallen lassen kann. Am 20. Mai 2021 wird also im Gerichtssaal 165c der Prozess gegen Franco A. eröffnet. Es ist derselbe Raum. Es sind viele derselben ZuschauerInnen. Es sind fast dieselben RichterInnen wie beim Lübcke Ahmed I-Prozess. Aber die Person auf der Anklagebank wirkt komplett anders als die beiden Endvierziger aus Nordhessen, die im Lübcke-Mordfall angeklagt waren. Franco A. ist genauso alt wie ich. Gleiches Geburtsjahr, gleiches Abiturjahr, gleiche Universität. Seine Wohnung liegt 3 S-Bahn-Stationen von meiner Wohnung entfernt. Und ja, ich weiß, Rechtsextreme erkennt man heute nicht mehr unbedingt an Glatze, Springerstiefel und 88er-Tattoo auf dem Unterarm. Aber dieser Typ sieht aus wie ein Philosophiestudent. Wie jemand, der in dieselben Kneipen geht wie ich. Die Anklagepunkte sind erdrückend. Verstoß gegen das Waffengesetz, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, Betrug. Doch am schwersten wiegt der erste Anklagepunkt. Paragraf 89a. Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Ich beobachte Franco A. und frage mich, wie genau plant man denn einen Terroranschlag? Und vor allem, wie plant man einen Terroranschlag allein? Dann werde ich aus meinen Gedanken gerissen. Die Bundesanwaltschaft beginnt mit der Verlesung der Anklageschrift. Es ist der 22. Januar 2017, als ein Mann eine Behindertentoilette am Wiener Flughafen betritt. Der Mann öffnet einen Putzschacht hinter dem Spülkasten der Toilette und deponiert auf den freigelegten Rohren eine geladene Pistole. Er schließt den Putzschacht, fotografiert die Toilette, schickt das Foto in eine WhatsApp-Gruppe und geht weiter zum Gate. 2 Tage später findet ein Mitarbeiter des Flughafens zufällig die Pistole. Die Wiener Kriminalpolizei ist alarmiert. Wer platziert mitten im Flughafen eine geladene Waffe und vor allem, warum? Das Versteck wird elektronisch gesichert, eine Videoüberwachung eingerichtet. Und tatsächlich, 2 Wochen später kehrt der Mann zum Flughafen zurück. Er betritt die Toilette, will die Waffe aus dem Versteck holen und wird festgenommen. Er sei Bundeswehroffizier, Teil der deutsch-französischen Brigade. Sein Name? Franco A. Er habe Ende Januar gemeinsam mit seinem Bundeswehrkameraden den Ball der Offiziere in der Wiener Hofburg besucht. Im Anschluss seien sie feiern gegangen. Er habe pinkeln müssen und dabei zufällig in einem Gebüsch die Pistole entdeckt. Er habe sie, betrunken wie er war, eingesteckt und vergessen. Erst am Flughafen sei sie ihm wieder eingefallen. Er habe den Flieger nicht verpassen wollen, also sei er spontan in die Toilette gegangen und habe die Pistole dort versteckt. Jetzt sei er zurückgekommen, um die Waffe bei der Polizei abzugeben. Klingt das plausibel? Die Vernehmungsbeamten haben Zweifel an der Geschichte. Sie beschlagnahmen die Waffe und das Handy des Soldaten, nehmen seine Fingerabdrücke und leiten alles an die deutschen Behörden weiter. Und als die deutsche Polizei die Fingerabdrücke im System überprüft, klingeln die Alarmglocken. Die Abdrücke passen nämlich nicht nur zu einem Soldaten, sondern auch zu einem syrischen Geflüchteten. Die Strafverfolgungsbehörden beginnen, Franco A. zu überwachen, durchsuchen im April 2017 seine Wohnungen in Straßburg und Offenbach, finden Listen mit Namen und Adressen von PolitikerInnen und linken AktivistInnen. 3 Namen fallen dabei besonders auf. Claudia Roth, die Grünen-Politikerin und damalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Heiko Maas, damals Bundesjustizminister, und Annetta Kahane. Sie ist Menschenrechtsaktivistin und Gründerin der Amadeo-Antonio-Stiftung, einer Institution, die sich seit Ende der 90er gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus engagiert. Bei Matthias F., einem Freund aus einem Offenbacher Ruderclub, findet die Polizei außerdem NS-Devotionalien, Sprengkörper, Handgranaten und 1090 Schuss Munition, die Franco A. dort untergestellt haben soll. Franco A. wird festgenommen. Auf seinem Handy? Antisemitische Audiomemos, WhatsApp-Nachrichten, die auf illegale Waffen hinweisen, Fotos aus der Tiefgarage der Amadeo-Antonio-Stiftung. Laut Bundesanwaltschaft soll der Soldat geplant haben, Personen des öffentlichen Lebens zu töten und die Taten dem syrischen Geflüchteten, als den er sich ausgegeben hat, in die Schuhe zu schieben. Proteste gegen Geflüchtete sollten ausgelöst, ein Bürgerkrieg begonnen werden. Ich muss sofort an die Organisation Konsul denken. Herbst 1921. Wenige Wochen nach der Ermordung des ehemaligen Finanzministers Erzberger stürmt die Polizei das geheime Hauptquartier der Organisation Konsul, kurz OC, in München. Dort finden sie einen Verwaltungsapparat mit strengen militärischen Befehlsstrukturen. Abteilung A kümmert sich um das Erstellen von Feindeslisten, Abteilung B um militärische Aktionen, Abteilung C um die Pressearbeit. Über ganz Deutschland erstreckt sich ein Netz regionaler Zellen, organisiert in 14 Bezirke und 7 Oberbezirke. Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Dresden, Breslau und Tübingen. Die Polizei beschlagnahmt Waffen, Munition und interne Berichte über Gefangenenbefreiungen und Angriffe auf politische GegnerInnen. In einer Schreibtischschublade findet sich ein weiteres brisantes Dokument, die Satzung der OC.
Die geistigen Ziele unserer Partei. A. Weiteste Pflege und Verbreitung des nationalen Gedankens. B. Bekämpfung alles Anti- und Internationalen, des Judentums, der Sozialdemokratie und der linksradikalen Parteien. C. Bekämpfung der antinationalen Weimarer Verfassung mit Wort und Schrift.
Die Organisation Konsul will die demokratische Verfassung der Weimarer Republik abschaffen und durch eine nationale Regierung, wohl eine Militärdiktatur, ersetzen. Durch die gezielte Ermordung demokratischer Politiker sollen linke Kräfte zum Aufstand bewegt werden. Wenn dann die Regierung und die Reichswehr in Bedrängnis geraten und die rechten Milizen um Hilfe bitten würden, würde die OC erst die linken Gegner beseitigen und dann die demokratische Regierung gleich mit. Und diese Pläne werden auch umgesetzt. 1921 wird der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger erschossen. Anfang Juni 1922 spritzen Mitglieder der OC dem Kasseler Oberbürgermeister Philipp Scheidemann Blausäure ins Gesicht. Nur durch einen Zufall überlebt er das Attentat. Und 3 Wochen später dann der Mord an Walter Rathenau, ebenfalls durch Mitglieder der Organisation Konsul.
In der Weimarer Situation ist es so, dass man auf die Elite des Landes losgeht, also wie wir sie bei Reker, Lübcke, Lafontaine dann auch haben, und um sie mit dem gezielten Vorsatz zu töten, nicht jetzt diese Menschen zu treffen, sondern Deutschland in den Bürgerkrieg zu treiben.
Der Historiker Martin Sabro erzählt mir auch, dass die Gerichte der Weimarer Republik diese umstürzlerische Absicht in ihren Urteilen nur selten anerkannt haben. Im Mordfall Walter Rathenau wurden zwar auch die Helfer der Mörder angeklagt, verurteilt wurden sie aber nur nach ihrer jeweils individuellen Schuld und nicht, wie es die Anklage ursprünglich vorsah, als Teil eines Geheimbundes, der Größeres vorhatte. Und der Auftraggeber für den Mord an Matthias Erzberger, ein führendes Mitglied der OC, wird trotz belastender Beweise sogar freigesprochen. Und heute? Auf dem Handy von Franco A. wurde eine Chatgruppe mit dem Titel Süd gefunden. Laut Recherchen der Taz gehören die Mitglieder dieser Chatgruppe zum deutschlandweiten Hannibal-Netzwerk von Soldaten, Polizisten und Sicherheitskräften, die sich auf den Tag X, den Sturz der Regierung, vorbereiten. Dann ist die Verlesung der Anklageschrift gegen Franco A. beendet. Und der Angeklagte lächelt. Er sei froh, sich endlich äußern zu können. Alles sei ein großes Missverständnis. Die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft völlig absurd. Die Pistole am Wiener Flughafen habe er wirklich beim Pinkeln im Gebüsch gefunden. Die Audiomemos und die Chatgruppe seien nur Gedankenspiele. Munition und Sprengsätze habe er zur Selbstverteidigung gehortet. Und die Doppelidentität als Syrer sei als investigative Recherche gedacht gewesen über den Asylskandal in Deutschland. Das sind natürlich seine Worte, nicht meine. Franco A. spricht in einer affektierten, das Gericht imitierenden Sprache. Ich möchte ausführen. Ich möchte plädieren. Zwischen diesen Floskeln platziert er jedoch ein rechtsextremes Klischee nach dem anderen. Er spricht von Eliten, die die Regierung unterwandern. Islamisten, die sich als Geflüchtete tarnen. Der vorsitzende Richter Christoph Koller sitzt vorgebeugt da, die Augen zusammengekniffen und hört zu. Zuerst ist da bei mir der Gedanke, warum präsentiert Franco A. keine glaubwürdigere Version der Ereignisse? Die Geschichte von der Pistole am Wiener Flughafen war schon lächerlich. Die Behauptung, dass er die Identität als Syrer zu Recherchezwecken angenommen habe, ist allerdings schlichtweg dreist. Aber dann ist da auch ein anderer Gedanke, der mir Sorgen macht. Was ist, wenn er gar nicht um seine Glaubwürdigkeit bangen muss? Was ist, wenn er zum Beispiel aus Mangel an Beweisen mit dieser Geschichte durchkommt und freigesprochen wird? Es ist der 5. oder 6. Verhandlungstag. Endlich soll es um die 1090 Schuss Munition gehen, die der Angeklagte gelagert haben soll. Um die Sprengsätze und die 3 Waffen, die bis heute nicht gefunden wurden. Der vorsitzende Richter beginnt mit der Befragung. Woher stammte die Munition? Was hatte Franco A. damit vor? Wer hat ihm geholfen, sie zu besorgen? Der Angeklagte weicht aus. Er habe sich doch nur auf eine Katastrophe vorbereiten wollen. Das täten viele in der sogenannten Prepper-Szene. Er spricht von Stromausfällen, von Naturkatastrophen. Irgendwann hat der vorsitzende Richter genug. In meinen Unterlagen notiere ich:
Sie sind kein reiner Prepper. Es ist doch gar nicht Ihr Niveau. Wenn irgendwelche Leute sich ihren Keller ausbauen und Konserven horten, denkt man sich, die haben halt einen Spleen. Wenn jemand aber so ausgebildet ist wie Sie, Einzelkämpferlehrgang, Hinterhalte legen. Ich stelle mir das mal vor. Die staatliche Ordnung ist zusammengebrochen und Sie stehen mit dem bisschen Munition am Kellerfenster in Offenbach allein zur Selbstverteidigung und draußen kommen die Islamisten? Was genau hatten Sie mit der Munition und den Waffen vor? Und wo sind diese Waffen heute?
Als der Angeklagte schweigt, werden die Bildschirme im Zuschauerraum gestartet. Ich sehe einen DIN A4-Zettel mit ordentlicher Handschrift. Notizen zu Heiko Maas, zu Annetta Kahane. Daneben die Worte Schrotflinte Berlin. Der nächste Zettel stammt aus einem Taschenkalender. Dort steht Claudia Roth, Leute wie ihr saugt unser Volk aus, das müsst ihr bezahlen. Lokalisieren, wo sie ist. Und darunter Granate Asylant werfen lassen, filmen. Auf der nächsten Seite eine Liste von Namen. Unter ihnen wieder Claudia Roth und zwei Mitglieder des Kunstkollektivs Zentrum für politische Schönheit. Mit jeder neuen Liste konfrontiert, werden die Erklärungen von Franco A. dünner. Er könne sich nicht mehr genau erinnern. Er habe die Personen einfach mal recherchieren wollen. Das seien keine Todeslisten, das seien To-Do-Listen. Dann kommt die letzte Seite des eingescannten Dokuments. Da steht in der sorgfältigen Handschrift des Soldaten:
Einrichten GPS-Tracker. Zentralrat der Juden. Zentralrat der Muslime. Molotow-Cocktails herstellen. Sprengung Rothschildstein, Frankfurt am Main.
Anfang September 2021 soll es dann um die Masterarbeit gehen, die der Angeklagte 2013 bei der Bundeswehr geschrieben hat und die ein Gutachter als nationalistischen, rassistischen Appell bezeichnet hatte. Trotzdem ist Franco A. nicht aus der Bundeswehr entlassen worden, hat 4 weitere Jahre Karriere gemacht. Im Verhandlungssaal will der Richter wissen, ob der Angeklagte die Thesen seiner Masterarbeit auch heute noch so vertritt. Da müsse man differenzieren, meint Franco A. und beginnt Satz für Satz seine Masterarbeit zu verteidigen. Verschwörungstheorien, Rassenlehre, NS-Vokabular. Ich merke, wie sich meine Schultern beim Mitschreiben verkrampfen, sehe aus dem Augenwinkel, dass meine Kollegin Julia aufgehört hat mitzuschreiben. Doch ich mache weiter, wie eine Maschine. Versuche durch das Protokollieren eine Wand aufzubauen zwischen mir und den kaum erträglichen Worten des Angeklagten. Als Franco A. kurz vor Weihnachten verkündet, die angebliche geheime jüdische Weltregierung wissenschaftlich belegen zu können, entzieht ihm der Richter das Wort, wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Lange konzentriert sich der Prozess allein auf Franco A. und die ihm vorgeworfenen Taten. Die Frage nach möglichen KomplizInnen wird zwar am Rande berührt, steht aber nicht im Fokus der Verhandlung. Dann ist es Ende Dezember 2021. Ein Waffenladenbesitzer ist als Zeuge geladen. Volker L. hat hängende Schultern und einen schwäbischen Akzent. Ohne weiteres gibt er zu, Mitglied der Chatgruppe Süd gewesen zu sein, jenem rechten Netzwerk, in dem auch Franco A. mitgewirkt haben soll. Nach Franco A. gefragt, berichtet Volker L. von einem Treffen der Chatgruppenmitglieder in einem Schützenverein in Baden-Württemberg im Januar 2016. Die Mitglieder des Treffens? Waffenladenbesitzer, Sicherheitsmitarbeitende, aktive Polizisten und Soldaten. Dort sei er von Franco A. gefragt worden, wie der sich am besten illegal bewaffnen könne. Es sei bei dem Treffen um den sogenannten Tag X gegangen. Um die Frage, ob bei einem Umsturz die Kaserne des Kommando Spezialkräfte, kurz KSK, in Calw gestürmt werden könne, um an Waffen zu gelangen. Kurze Zeit denke ich, dass jetzt auch die Strukturen hinter Franco A.'s möglichen Anschlagsplänen aufgeklärt werden. Aber dann kündigt der Strafsenat Ende Januar 2022 an, die Beweisaufnahme schließen zu wollen. Es gibt also die Munition und die Todeslisten. Die Masterarbeit und Audiomemos mit Putschfantasien. Franco A. hat gestanden, dass er 3 Waffen illegal besessen habe, nur verrät er nicht, wo die jetzt sind. Es gibt die Fotos einer Ausspähungsaktion in der Amadeo-Antonio-Stiftung. Aber reicht das alles aus, um ihm § 89a, die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, nachzuweisen? Anscheinend nicht, denke ich. Warum sonst ist der Angeklagte immer noch auf freiem Fuß? Seit Monaten sitze ich schon in diesem Prozess, schreibe jede einzelne der antisemitischen, rassistischen Verschwörungstheorien des Angeklagten mit, höre von Waffen, die bis heute nicht wieder aufgetaucht sind und auf die Franco A. theoretisch jederzeit wieder zugreifen könnte. Unterschätzt das Gericht die potenzielle Gefahr? Ich besuche meinen Freund Gerhard Wiese, der Staatsanwalt beim Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963 bis 65 war. Kennt er diese Momente von Frust und Resignation?
Man hat natürlich bestimmte Erwartungen, ja. Wenn das dann nicht so kommt, dann ist man natürlich erstmal unzufrieden, manchmal auch wütend. Wie kommen die denn auf solche Ideen? Aber wenn der Bundesgerichtshof auf die Revision der Staatsanwaltschaft sagt, es geht so in der Begründung in Ordnung, da haben wir nichts dran zu deuteln, okay, dann ist das eben so, ne?
Aber noch ist das Urteil über Franco A. ja nicht gefallen und ich fahre mit ein paar Freundinnen an die Ostsee. Für 3 Tage mal nicht über Neonazis nachdenken. Es ist ein Sonntagabend, gerade will ich Essen machen, da sehe ich die Nachricht auf meinem Handy. Ich halte inne, lese wieder und wieder, kann nicht glauben, was da steht. Franco A. ist verhaftet worden.
Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte Franco A. gestern erneut festgenommen. Bereits am Freitag sicherten Beamte bei einer Personenkontrolle in Offenbach Gegenstände, die der 33-Jährige bei sich trug.
Dieser Fund und auch andere Erkenntnisse waren Grund dafür, im Eilwege einen Haftbefehl am Samstag zu erlassen. Der Senat stützt sich auf den Haftgrund der Fluchtgefahr und auch der Verdunkelungsgefahr.
Mit neuer Zuversicht widme ich mich wieder dem Strafverfahren. Sehe den Angeklagten zum ersten Mal in Handschellen. Er trägt wirre, offene Haare und ein übergroßes rotes Hemd. Mit hastigen Schritten geht er zu seinen Verteidigern, bespricht etwas, ist sichtbar nervös. Seine unerträgliche Selbstsicherheit ist weg. Im selben Moment kommen die RichterInnen herein. Alle stehen auf und Richter Koller beginnt mit dem Satz: Das sieht alles nicht so gut aus, Herr A. Franco A. ist bei dem Versuch festgenommen worden, eine Tüte voller Hakenkreuzabzeichen von Frankreich nach Offenbach zu schmuggeln. Was er sich dabei gedacht habe, fragt der Vorsitzende Richter den Angeklagten. Und zum ersten Mal schweigt Franco A. Dann werden die Gegenstände aufgelistet, die bei einer erneuten Hausdurchsuchung bei ihm gefunden wurden. 3 Computer, 21 Mobiltelefone, 50 Prepaid-Karten, 7 Hiebwaffen, davon 2 angespitzte Waffen, ein gefälschter Impfpass. Was er genau damit vorgehabt habe, ob er auch noch die verschwundenen Waffen holen wollte, ob er fliehen wollte, fragt ihn der Richter. Aber Franco A. schweigt. Die Fragen bleiben im Gerichtssaal schweben, ziehen sich durch die kommenden Monate. Immer vehementer fragt der Richter nach. Immer fahriger werden Franco A.'s Antworten, wenn er überhaupt noch antwortet. Und um mich herum beginnt sich der Zuschauerraum zu füllen. Die Verlobte von Franco A. mit dem gemeinsamen Baby. Die Mutter eines Schulfreundes von ihm. Einmal unterhalte ich mich mit einem Mann in meinem Alter, den ich für einen Journalisten halte. Dann bekomme ich durch Zufall mit, der Mann ist ein Freund des Angeklagten aus dem Offenbacher Ruderclub. Sein Bruder hatte die Munition des Soldaten bei sich aufbewahrt, war kurzfristig sogar selbst wegen Terrorvorwürfen verdächtig. Und ich überlege fieberhaft, habe ich dem Mann meinen Namen genannt? Vielleicht den Stadtteil erwähnt, in dem ich wohne? Immer öfter fällt mir jetzt auf, dass der Angeklagte in den Zuschauerraum guckt, sich Notizen zu machen scheint, wer da ist. Wieder und wieder bemerke ich, wie sein Blick an meiner Kollegin Julia und mir hängen bleibt. Wir sind diejenigen, die von allen ZuschauerInnen am häufigsten da waren. Das muss auch ihm aufgefallen sein. Am 15. Juli 2022 ist die Urteilsverkündung im Frankfurter Oberlandesgericht. Es ist Sommer, draußen scheint die Sonne und trotzdem ist der Zuschauerraum voll. Jeder einzelne Platz ist belegt. Vor wenigen Tagen ist die Corona-bedingte Sitzplatzbeschränkung aufgehoben worden. Kurz vor der Urteilsverkündung spüre ich meinen Körper nicht mehr. Spüre nur die Fingernägel meiner Kollegin, die sich in meinen Unterarm krallen. 2 Plätze neben mir sitzt Franco A.'s Jugendfreund Matthias F., der die Munition für Franco A. aufbewahrt hatte. Im Prozess wurde eine WhatsApp-Nachricht von ihm vorgelesen. Am liebsten wolle er eine Atombombe auf Flüchtlinge werfen. Die RichterInnen kommen herein. Wir stehen auf. Ich atme ein. Und da ist diese Pause, diese lange Pause nach den Worten: Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Und dann höre ich: Verurteilt. Verurteilt für die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Höre 5 Jahre und 6 Monate Haft. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wurde ein Soldat schuldig gesprochen, einen Terroranschlag gegen die Regierung geplant zu haben. Gegen die Demokratie, die er geschworen hat, im Ernstfall mittels Waffengewalt zu verteidigen. Aber erleichtert bin ich nicht. Vielleicht ist es nur die banale Erkenntnis: Einen haben sie aufgehalten. Einmal wurde die Gefahr ernst genommen. Einmal wurde erkannt, was die Kombination von Größenwahn, völkischer Gesinnung und Zugang zu militärischen Strukturen bewirken kann. Aber was ist mit all den anderen? Einen Terroranschlag plant man doch nicht alleine. Und dann ist da noch das ungute Gefühl, dass ich von der unbeteiligten Beobachterin längst zur Beobachteten geworden bin. Wenige Tage nach der Urteilsverkündung bekomme ich eine Nachricht. Die Verlobte von Franco A. schreibt über dich. Und noch eine. Gerade auf Twitter gesehen. Bist du okay? Mein Mund wird trocken. Ich öffne die App, suche hektisch, finde den Thread. Sehe, was die Freundin von Franco A. über mich geschrieben hat. Ich, Marie Schwesinger, sei Teil einer geifernden Meute, die es auf ihren Liebsten abgesehen habe. Zuerst ist es mir einfach nur unangenehm, dass so über mich geschrieben wird. Dann fange ich langsam an zu realisieren, was sie mir eigentlich damit sagen will. Ich weiß, wer du bist und was du machst. Und damit auch ihr Freund, ein verurteilter Rechtsextremist. Vielleicht hat sie auch ihrem Bruder von mir erzählt, der im Vorstand der gesichert rechtsextremen jungen Alternative in Sachsen-Anhalt war. Oder ihrem Vater, einem Mitglied der Reichsbürgerszene. Und für einen kurzen Moment ist da die Angst: Jetzt steht mein Name auch auf so einer Liste. Und vielleicht werde ich jetzt auch Post bekommen. Genau wie die Geschädigten in dem Prozess, den ich parallel seit 6 Monaten besuche. Ein Prozess, der sich mit einer Drohmail-Serie beschäftigt, in der über Jahre JuristInnen, PolitikerInnen, JournalistInnen und KünstlerInnen bedroht wurden. Und die bis heute nicht vollständig aufgeklärt ist. Unterzeichnet sind die Drohschreiben mit dem Kürzel NSU 2.0. Rechtsextreme vor Gericht. Prozessbeobachtungen aus Saal 165c. Von mir, Marie Schwesinger. Folge 3. Einen Anschlag plant man doch nicht alleine. Es sprachen Hüseyin Michael Chirpici und David Formweg. Ton und Technik Hendrik Manuk und Oliver Dannert. Assistenz Levin Schwarzkopf. Regie Eva Soloch. Redaktion Anna Seibt. Besonderer Dank geht an Julia Just, Fabiola Eidloth und Sebastian Erb. Produktion Deutschlandfunk 2024.